Wir machen heute sogar am Karfreitag weiter mit dem Epheserbrief, denn das Thema vom zweiten Kapitel im Epheserbrief ist genau das Thema von Karfreitag. Leben mit Christus habe ich es überschrieben und wir lesen aus dem zweiten Kapitel die Verse 1 bis 10. Auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt, beherrscht vom Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Wir alle haben früher so gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Wir wurden mit dieser Natur geboren und waren Gottes Zorn ausgeliefert, wie alle anderen Menschen auch. Doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. So wird er für alle Zeiten an uns seine Güte und den Reichtum seiner Gnade sichtbar machen, die sich in allem zeigt, was er durch Christus Jesus für uns getan hat. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigenes Verdienst, es ist ein Geschenk. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Du warst tot. Ja, so schreibt Paulus es. Jeder Mensch wird in diesen Zustand des Todes hineingeboren. Selbst das süßeste kleine Baby, ihm ist diese Wirklichkeit ins Leben geschrieben. Tod. Jesus sagt, du kannst nicht zwei Herren dienen. Entweder du dienst dem Herrn des Lebens oder dem Herrn des Todes. Entweder du bist unter seiner Herrschaft, der lebt, oder unter der Herrschaft dessen, der den Tod herbeibringt. Wir waren tot, früher, als wir den Herrn des Lebens noch nicht kannten. Sünde ist nämlich nicht primär ein moralisches Vergehen, sondern Sünde geschieht dort und wir werden unter die Herrschaft der Sünde gebracht, wo wir als Menschen unseren Schöpfer, den Lebensspender, nicht anerkennen und ohne ihn leben oder ohne ihn versuchen zu leben. Wo der Mensch von seinem Schöpfer, seinem Lebensspender, sich abwendet, schaut er automatisch in das Gesicht des Todes hinein. Denn als Menschen sind wir immer irgendwie abhängig. Entweder wir leben in der Abhängigkeit von unserem Schöpfer oder wir geraten unter die Macht der Kräfte, die Paulus hier die Mächte der Luft nennt. Der Beweis liegt uns vor Augen in unserer Welt. Wir brauchen nicht weit zu schauen in unseren Alltag hinein. Wir sehen diese Mächte in den Lüften überall um uns herum. Sogar teilweise, wie sie in unser Leben versuchen einzuwirken. Paulus wird darüber noch mehr im letzten Kapitel schreiben. Wir sehen es und wir spüren es tagtäglich. Diese Mächte sind da. Das Böse umgibt uns. Besonders in den letzten Wochen haben wir es wieder so deutlich sehen müssen, bis auf den heutigen Tag. Ja, so beginnt unser Leben. Wir sind alle mit dieser Natur geboren worden. Und wir können uns kaum vorstellen, wie diese Welt sein würde, wenn Christus nicht eingetreten wäre. Wir alle standen unter Gottes Zorn, wie alle anderen Menschen auch, schreibt Paulus. Dazu nur eine kurze Erklärung. Gottes Zorn ist nicht blinde Wut, sondern eine klare Ablehnung dessen, was Leben zerstört. Das macht Gott zornig. Und dann diese beiden Worte. Doch Gott. Das ist die Zeitwende. Das ist Karfreitag. Das ist, worum es heute geht. Gott hat in die Selbstzerstörung des Menschen eingegriffen. Er hat gesagt, halt, so geht es nicht weiter mit meiner Schöpfung. Karfreitag ist Siegestag. Jesus hat sich der Zerstörung der Welt, dem Tod, frontal entgegengestellt. Mit Jesus hat das Leben gesiegt. Und das Wunderbare ist, dieses errungene Leben ist auch unser Leben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, sagte er Nikodemus. So sehr hat er die Welt geliebt, dass er es nicht dabei belassen konnte, dass der Tod unser Erbe sein sollte, dass der Tod unser Ende sein sollte. Er hat Jesus gesandt, um diesem Tod, der uns das Leben rauben will, um unseren Tod ein Ende zu machen. Jesus ist für alle gestorben, die tot waren, damit sie leben können. Das war das Erstaunliche, dass seine Jünger dann am Ostermorgen realisierten. Hier hat sich radikal etwas in der Menschheitsgeschichte, in der Weltgeschichte, in der Geschichte des Universums verändert. Die Götter und Gottheiten, damals wie heute, haben den Menschen viel zu sagen und fragen ihnen viel ab. Sie haben viele Ansprüche an Menschen. Aber es gibt keinen Gott, der je so gesprochen hat wie der Vater Jesu Christi, wie Jesus es seinen Jüngern gesagt hat und uns immer wieder. Ich liebe dich so sehr, koste es, was es wolle. Meine Liebe zu dir wird dich nie loslassen. Es gibt keinen anderen Gott. Es gibt keine andere Gottheit. Es gibt keine Religion, in der der Allmächtige, der Gott, diese Aussage macht seinem Geschöpf gegenüber. Ich liebe dich so sehr. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Doch Gott hat dir neues Leben geschenkt. Der Zustand vorher war klar und er ist uns klar. Doch Gott hat dir neues Leben geschenkt, schreibt Paulus. Der Herr des Lebens schenkt Leben. Wer seinen Schöpfer sieht, der sieht, wer Jesus sieht, der sieht das Leben. Jesus ist Leben. Wir sehen das ganz deutlich bei den Jüngern. Als sie am Sonntagmorgen Jesus sehen, wurden sie mit diesem neuen Leben erfüllt. Es geschah etwas in ihnen. Es hat sich etwas verändert in ihnen. Sie bekamen Hoffnung. Und als Paulus auf dem Weg nach Damaskus, dieser Christenverfolger, der auf dem Weg war, die Christen zu töten, als Jesus ihm begegnet, wird er ein völlig neuer Mensch. Das Herausfordernde jedoch an diesem neuen Leben, das Jesus uns schenken will, ist, du kannst es eben nur geschenkt bekommen. Können wir sowas? Es ist nur gratis zu haben. Und genau das fällt uns ja so schwer. Besonders wir in der westlichen Welt. Wir können uns nichts gratis geben lassen. Wir zahlen für alles, sogar für die Dinge, die wir nicht brauchen. Aber auch zur Zeit von Paulus war es nicht anders. Die Heiden waren es gewohnt, ihren Göttern etwas zu geben. Das musste man, das muss man. Und auch die Christen haben das sehr schnell gelernt, dass man Gott etwas geben muss. Die Juden meinten, dass die Erfüllung des Gesetzes in ihnen Zugang zu Gott verschaffen würde. Doch das Problem ist, das Leben, das ewige Leben, das vom Tod nicht mehr beendet werden kann, das kannst du nur geschenkt haben. Aus Gnade. Von Gott können wir uns nichts erkaufen, nichts erarbeiten. Wir können von Gott nur empfangen, was er uns schenkt. Für das Leben kannst du nichts tun, absolut nichts, außer dastehen und es entgegennehmen. In Johannes 20 heißt es, als Jesus den Jüngern nach der Auferstehung begegnete, hauchte er sie an und sprach: Empfangt den Heiligen Geist, empfangt das Leben. Einen Hauch kannst du nur entgegennehmen. Du kannst nichts dafür tun. Jesus will das deutlich machen. Leben, von Gott geschenktes Leben, ewiges Leben, ist nur geschenkt zu haben. Aus Gnade allein. Für Luther war das so wichtig in einer Zeit, wo man sich dieses Leben kaufen wollte. Als Gnade allein, ohne Zutun, ohne Gegenleistung. Ihr Lieben, ich habe manchmal den Eindruck, das müssen wir lernen. Ich weiß, viele Menschen fällt das schwer. Wir denken es oder manchmal sagen wir es sogar, ich lasse mir nichts schenken. Habt ihr das schon mal gehört? Auch nicht die Einladung von unseren Freunden. Ich mache sicher, dass ich mich irgendwie revanchiere, oder? Das ist Teil unserer Kultur. Zurückzahlen, sich nichts schenken lassen. Ich will von niemandem abhängig sein. Doch das ist ein Trugschluss. Du musst lernen, dir etwas schenken zu lassen. Und es fängt mit irdischen Dingen an. Du musst lernen, mit offenen Händen dazustehen, besonders vor Gott. Aber wenn du es nicht bei Menschen kannst, glaube ich kaum, dass du es vor Gott wirst tun können. Sich nichts schenken lassen, wer das so lebt, der bleibt gefangen. Von Gott zu empfangen, um Leben zu empfangen, müssen wir loslassen. Wir müssen vor allem die Frucht, die uns gereicht wird, die uns ein gutes Leben verspricht und doch nicht hält, was es verspricht. Von dieser Frucht müssen wir Abstand nehmen. Gnade heißt, sich von Jesus völlig und ganz überraschen zu lassen. Ja, ich weiß, das bleibt ein Kampf unser Leben lang. Der Widersacher drängt sich immer wieder zwischen uns und Gott ein. Er flüstert es uns zu. Das kann doch nicht sein. Gratis? Nichts ist gratis. Aus Gnade? Das kann nicht sein. Da muss ein Haken dran sein. Aber der Freitag, an dem wir uns auch heute wieder erinnern, bezeugt es. Für uns hat Jesus sich ans Kreuz hängen lassen, weil er wusste, dass darin die Gnade sichtbar wird. Mit Jesus hat Gott ein für allemal seine Güte und Barmherzigkeit, seinen Reichtum der Gnade sichtbar gemacht, als Christus für uns ans Kreuz auf Golgatha ging. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet, schreibt Paulus. Das ist nicht euer Eigenverdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Und das heißt doch, dass jeder gerettet werden kann. Du, wir alle, auch unser Nachbar. Deutlicher kann Paulus es kaum sagen. Doch warum sagt er es so? Warum hat Gott das getan? Wozu? Damit wir sein Gedicht sind. Ja, das hast du richtig gehört. Gott möchte, dass du sein Gedicht bist. Das griechische Wort, das Paulus hier verwendet, heißt Poema. Es bedeutet wörtlich das Gemachte, das Werk, Schöpfung. Ein Poema ist also etwas, das bewusst hervorgebracht wurde, bewusst gestaltet wurde, nicht zufällig entstanden ist. Ein Kunstwerk, ein Gedicht eben. Das englische Wort kommt daher, Poem, Gedicht. Ein Poema ist etwas Gestaltetes, Durchdachtes, Schönes. Der Mensch, du, ich, wir sind Gottes Kunstwerk. Nicht einfach gemacht, nicht maschinell durchgelassen, sondern gewollt, gestaltet, mit Sinn erschaffen. Wir sind ein bewusstes, geschaffenes Werk mit dem Klang von Kunst, Sinn und Schönheit. Das bist du in Christus. Das sind wir. Wir werden es nicht erst, wir sind es. Lebendig gemacht. In ihm haben wir Anteil am Leben. Am Leben, das nicht vergeht. Genauso wie Christus in das Grab gelegt wurde und auferstand am dritten Tag, so werden wir, du und ich, die wir uns an Christus halten, in das Leben hineingehen. In das Leben, das ewige Leben, in dem wir jetzt schon leben. An seiner Schönheit werden wir teilhaben. Wir dürfen diese Schönheit jetzt schon durch uns hindurch strahlen lassen. In Christus sind wir hineingenommen in das, was er ist. Kunstwerke werden doch ausgestellt. Sie sind dafür da. Wir sehen sie auch hier so schön hergerichtet. Sie sind dazu da, betrachtet zu werden, sich an ihnen zu freuen. Gott hat uns in diese Welt gestellt und deswegen sind wir noch hier. Deswegen bin ich hier. Deswegen bist du hier. An uns soll man, darf man, wird man erkennen, wer Gott ist. Der lebendige, gütige, gnädige, barmherzige, vergebende und alles schenkende Gott. Der auferstandene Christus verbindet sich mit uns. Er haucht uns an, er gibt uns Leben. Er will in uns leben und wir in ihm. Paulus schreibt es so im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 27. Christus lebt in euch. Darin liegt eure Hoffnung. Ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Christus lebt in dir. Karfreitag ist Gottes Liebeswerk in Christus, das für uns alles verändert hat. Ich habe heute auf meinen Status geschrieben, Karfreitag ist ein froher Tag. Und das ist es, denn es hat sich alles verändert für uns an diesem Tag. Christus lebt. Jesus lebt, schreibt Christian Fürchtegott-Gellert. Jesus lebt, ihm ist das Reich über alle Welt gegeben. Mit ihm werd auch ich zugleich ewig herrschen, ewig leben. Gott erfüllt, was er verspricht. Das ist meine Zuversicht. Amen.